Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger und
Stefan Schuckmann.
Und heute geht's um die Sitcom Jugend. Die Frage liegt so nah, aber muss trotzdem sein: Gab es eine Sitcom, die Sie in Ihrer Jugend geprägt hat?
Mehrere tatsächlich. Ich bin, das merkt man auch an Jugend, ich bin stark geprägt von Seinfeld. Das war, glaube ich, so mein Comedy-Erweckungserlebnis oder mein Sitcom-Erweckungserlebnis. Aber dann, so als Kind der 90er, bin ich natürlich auch großer Friends-Fan. Und dann habe ich, glaube ich, damals, also es gab ja diese ganzen Untiefen, so Tele5, Pro7, Nachmittagsprogramm, wo man einfach in so Sendungen reinstolpern konnte. Ich weiß auch noch Mad About You, dann die Larry Sanders Show, das waren so die großen Pfeiler meiner Comedy-Jugend.
Alles amerikanische Sitcoms. Was ist denn der Reiz an diesem Genre für Sie?
Der Reiz, ich finde immer noch eine Sendung, die ganz klar die Prämisse hat, okay, Witze haben Vorfahrt. Es geht darum, auf 22 Minuten so unterhaltsam wie möglich zu sein. Und dann gerade in der heutigen Zeit, also so in den letzten 10 Jahren, also was man so die goldene Streaming-Zeit nennt, gab es einen großen Shift hin zu Formaten, die einfach sehr stark linear erzählen. Also man denkt an diese großen romanartigen Erzählbögen, 8 Staffeln, ein Cliffhanger jagt den nächsten. Man muss über Jahre lang dranbleiben, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und Sitcoms im Vergleich dazu so das wendige Schnellboot, mit dem man einfach überall hingehen kann, wo es sich lohnt zu erzählen. Weil man dadurch, dass es fast keine lineare Handlung, also keine große Horizontale gibt und Sitcoms mehr oder weniger nach jeder Folge auf Null zurückgestellt werden, kann man einfach wahnsinnig flink erzählen und wirklich einfach sagen, so, okay, die Geschichte interessiert mich und los, fertig. Und man braucht überhaupt keine Prämisse, die man in, keine Ahnung, bei Game of Thrones, wenn irgendwas passiert, muss man 5, 6, 7 Folgen dafür zuarbeiten, manchmal noch länger. Bei Sitcoms kann man einfach sagen, so, das ist es und jetzt erzählen wir es.
Klar, man könnte Humor natürlich auch als eine Art von Spannung mit Release verstehen, nur werden die Bögen nicht so weit gespannt. So funktioniert Sitcom. Man nimmt eine kleine Gruppe an überzogenen Charakteren, wirft sie in, ja, gerne auch absurde Konflikte, die in gewisser Weise gegeneinander laufen. Und ein Beispiel aus Jugend ist in einer Folge, da fühlt sich Tim von der ruppigen Art einer Fahrradinstallateurin angezogen und Sophie nutzt ihr bis vor Tims Annäherungsversuchen noch kaputtes Fahrrad als Ausrede, um schwarz zu fahren. Hören wir mal rein.
You owe me 60 Euro für schwarz fahren and a broken bicycle.
Bis wann brauchst du es wieder kaputt?
What the fuck, man?
Okay, wie war's damit? Du verwendest das als Ausrede, wenn es kaputt ist, und das Fahrrad, wenn es nicht kaputt ist.
Do you think I ride bicycles? It looks fucking ridiculous, man. Fix this. Break this!
Ja, hier werden Jokes in einem enormen Tempo ausgetauscht. Wie haben Sie als Regisseur es geschafft, ja, dem eher als holzschnittartigem deutschen Humor hier beizukommen? Einfach durchs Englische?
Wir waren ja zu dritt in der Regie, also wir haben uns die Folgen aufgeteilt, aber wir haben das gemerkt, dass Englisch tatsächlich diverse Vorteile hat, um witzig zu sein. Also das wusste ich beim Schreiben schon vorher, beim Englischen ist allein schon durch die Grammatik leichter, die Pointe aufs letzte Wort zu setzen. Mhm. Aber Englisch hat natürlich
im Deutschen ist das letzte Wort meistens der zweite Teil des Verbs, ja.
Genau, ja. Und Englisch hat einfach einen besseren Fluss und einen anderen Sound und auch eine andere Leichtigkeit. Deutsch hat auch diverse Vorteile, die es als Autor wieder interessant machen. Aber tatsächlich hat man gemerkt, so im Englischen geht es leichter und man kommt schneller zum Witz. Auf der anderen Seite, es gibt einfach so die Grund-Comedy-Tugenden, die man auch in Deutschland so erwecken kann und die man auch finden kann in Schauspielern, in Schauspielerinnen. Man muss einfach gut casten, man muss die richtigen Leute finden, man muss sich aber ein bisschen mehr Zeit nehmen, als man das oft macht. Man muss ein bisschen länger proben, man muss ein bisschen länger reden über die Texte, über die Figuren. Man muss sich beim Regiefilm, beim Inszenieren ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und dann kann, glaube ich, auch Deutschland sehr, sehr witzig sein.
Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich nicht nur die Sprache, ich glaube auch viel das Tempo und vielleicht ja auch, ja, die Dialoge. Geht's dabei um Improvisation? Ich meine, Situation Comedy, Sitcom heißt Situationskomik.
Tatsächlich ist Improvisation in Deutschland sehr, sehr schwer. Also wenn man drüber nachdenkt, was Improvisieren heißt, ist es ja auch meistens das Gegenteil von dem, was man empfindet, wenn man sagt Improvisieren. Improvisieren wirkt immer so frei und so, ja, Jazz, wir sind alle wild und machen. Aber wenn man drüber nachdenkt, was, also das, gerade Jazzmusiker, das ist das beste Beispiel, die können das ja nur, weil sie geübt haben bis zum Tod. Die haben die Tonleitern so lange rauf und runter gespielt, bis sie in die DNA übergegangen sind. Und in den USA und generell im angelsächsischen Raum gibt es eine sehr, sehr starke Impro-Comedy-Kultur. Das sind aber auch nur Leute, die das einfach erüben bis zum Erbrechen. Und das ist alles sehr stark regelbasiert, genau wie Musik quasi auf Regeln aufbaut, ist auch Impro-Comedy. Hat man sich im Laufe der Jahrzehnte einfach feste Regeln erarbeitet, die man verinnerlichen muss, damit es funktioniert. Und in Deutschland ist sowas einfach nicht gelernt. Wir haben sehr, sehr, sehr gute Schauspieler, Schauspielerinnen in Deutschland, auch weil wir so ein starkes Theatersystem haben. Und man kann mit denen fast alles machen, aber improvisieren ist in der Regel was, was nicht aus dem Stegreif geht und was man auch bei Sendungen in der Regel nicht machen kann, weil die Leute einfach das nicht mitbringen.
In einem Interview mit den KollegInnen von DLF Kultur haben sie gesagt, Jugend sei so ziemlich die Antiserie. Wieso ist eine Serie mit vier weißen, ja, eher privilegierten Leuten in Berlin-Neukölln aus so einer Kunstbubble eine Antiserie? Wieso eckt so ein Stoff derzeit an?
Ich habe das eher formal gemeint. Also was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieser Streaming-Boom der letzten 10, 15 Jahre. Man ist dadurch in einer Welt gelandet, die einerseits sehr marketinggetrieben ist und einerseits sehr fokussiert ist auf die Stoffe, mit denen Netflix groß geworden sind. Das heißt einmal diese Binge-Kultur, wir laden alles gleichzeitig hoch, aber auch Stoffe, die eigentlich fast rückwärts gedacht sind heutzutage vom Marketing. Also wo man vom Anfang an überlegt, okay, was ist eine Idee, die ganz stark über Mund-zu-Mund-Propaganda quasi durch die Welt reist. Und das hat dazu geführt, dass man kaum noch Serien macht, die eine ganz offene Erzählstruktur haben, wie zum Beispiel einmal die meisten Sitcoms haben eine sehr offene Erzählstruktur oder auch Serien wie Mad Men oder Sopranos. Man sucht heutzutage die Sender sagen immer die spitze Prämisse, was eigentlich nur meint, okay, man hat ein ganz klares, eng umrissenes, dramatisches Problem. Das beste Beispiel ist Breaking Bad. Auch eine super Serie, aber dass man weiß ganz klar, okay, der kriegt in der ersten Folge kriegt der Krebs, man weiß, der braucht Geld und er entscheidet, ich mache jetzt im Keller, stelle ich Drogen her und ich verkaufe die. Mhm. Und man hat eine starke Erzählprämisse, aber von der man eigentlich nicht abweichen kann. Man weiß jetzt, okay, man muss die durcherzählen. Das hat bestimmte Vorteile und ein Vorteil ist Marketing hinsichtlich. Man kann das sofort weitererzählen. Wenn jemand fragt, so, worum geht's denn bei Breaking Bad, kann man in einem Satz erklären, was da los ist. Bei einer Serie wie Mad Men oder den Sopranos ist es schon ein bisschen schwieriger. Und bei Seinfeld ohnehin. Ich habe das auch gemerkt, so als ich jetzt Jugend gepitcht habe. Man muss immer sagen, ja, das sind vier Leute, die kriegen ihr Leben nicht in den Griff. Und es klingt erstmal sehr, sehr generisch. Und das ist ein Problem, was man hat, wenn man es pitchen muss. Aber das ist eine Stärke, wenn man es schreiben darf. Weil man weiß, oh, das ist eine sehr offene Erzählwelt und man kann überall hingehen. Genau wie Mad Men einfach sehr, sehr stark, also nicht von einem spezifischen Problem getrieben wurde, sondern einfach von einem Haufen von sehr interessanten, schwierigen Charakteren, genau wie die Sopranos. Und deswegen ist für mich Jugend eine Antiserie, weil es tatsächlich Serien mit flacher Prämisse heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt, weil sich da keiner rantraut, weil jeder Sender denkt so, ja shit, wie kriegen wir das verkauft?
Ich nehme mal ein Gegenbeispiel. Sie haben zuvor politische Comedy gemacht. Sie haben für die Heute-Show geschrieben. Ihre Polit-Sitcom Eichwald MdB handelt von einem fiktiven Bundestagsabgeordneten und ausgerechnet in diesen politisch brisanten Zeiten nun also eine eher unpolitische Serie, die in einer ja, selbstreferenziellen Berliner Kunstbubble spielt. Warum?
Ja, das wäre ja schon die Frage, ist das unpolitisch? Weil ich würde ja das Gegenteil behaupten, dass es gerade sehr politisch ist, weil tatsächlich, also man hat jetzt immer wieder sehr viel geredet über so den Hyperindividualismus der letzten 40 Jahre, eigentlich ja losgehen so von Reagan und Thatcher, sehr stark auf der linken Seite, Linksindividualismus und dann Neoliberalismus, also einfach die Flucht ins Private. Was man jetzt natürlich auch, wenn man überlegt, warum hat die AfD jetzt bei den letzten Wahlen, war die so erfolgreich? Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass, also meiner Meinung nach, dass Leute sich nicht mehr selber als Teil von Politik sehen, sondern sich so eine Art Service-Denken über Politik angewöhnt haben.
Also Politik ist eher Habitus, ne? Das ist sowas, ich sag, ja, natürlich bin ich antiklassistisch, feministisch, antisexistisch, aber im Grunde bewege ich mich damit nur in meiner eigenen Bubble.
Genau, ja. Und man kann sagen, so Leute denken über Politik oft nur noch wie über so ein Netflix-Abo, mit dem man einfach zufrieden sein kann oder nicht. Und wenn man nicht zufrieden ist, dann ist man was sauer und man behandelt Politik wie so ein Schokoriegel. Ja, ist halt scheiße, habe ich keinen Bock. Aber man hat total vergessen, so Politik bin ja auch ich. Und gerade wenn ich richtig unzufrieden bin mit Politik, ist es doch gerade meine Verantwortung in einer demokratischen Gesellschaft, dass ich mich da irgendwie einbringe. Und ich aufstehe und sage, so, okay, jetzt helfe ich konkret mit. Also nicht aus einer populistisch getriebenen Wut, wo ich dann anfange, jetzt das System in Frage zu stellen, sondern dass ich denke, okay, vielleicht engagiere ich mich parteipolitisch oder ich trete einem Verein bei und twitter nicht nur irgendwas, wo ich wütend bin, sondern dann so, okay, wie kann ich denn Teil der Lösung sein? Und wenn man jetzt schaut auf die Figuren von Jugend, dann ist es ja quasi massiv der Finger in die Wunde gelegt, weil ich da einfach 4 bis 5 Hyperindividualisten habe, die sehr, sehr egoistisch sind und immer das Richtige sagen, aber eigentlich nie das Richtige machen.
Schön zusammengefasst. Und das in einem enormen Tempo. Sie haben eben auch gesagt, dieser Plot sei sehr generisch. Dieses Tempo, das stellen Sie unter anderem durch merkwürdige, ich würde auch sagen, generische Symbolbild-Dia-Shows her. Mal Hand aufs Herz, wie viel KI haben Sie für Jugend verwendet? Nur für diese merkwürdigen Schnittbilder oder auch für Ihre Plots?
Für Plots ist tatsächlich KI nach wie vor Schrott. Also da halte ich auch die Diskussion für komplett übertrieben, weil KI ist nach wie vor, das ist ja keine richtige Intelligenz. Und also
man lacht eher über die künstliche Intelligenz.
Genau, als also diese Chatbots sind ja auch überhaupt nicht in der Lage, quasi eine zweite Ebene im Text zu denken. So Subtilität, uneigentliches Sprechen, völlig unmöglich. Wir haben aber, also alle Schnittbilder sind KI und auch wenn man aus dem Fenster guckt, ist es tatsächlich auch dieses Berlin-Bild, was man dann oft im Hintergrund ist, auch immer KI. Uns hat halt gefallen, das ist auch von OpenAI, dieses DALL-E 2, dieser Bildgenerator, den wir nicht benutzt haben, weil wir Geld sparen wollten, sondern wir haben den benutzt, weil der auf so angenehme, interessante Art schrottig ist und scheitert. Also diese Bilder, die wir, das sieht man ja auch gerade, die Zwischenbilder, die sind alle, im strengen Blick sind die alle scheiße. Und wir haben aber gedacht, irgendwie gibt es da eine tiefe Verbindung zwischen diesen Bildern und unseren Figuren und unserer Serie, weil auch unsere Figuren auf eine interessante Art scheitern und auf eine interessante Art nicht da ankommen, wo sie eigentlich sein wollten. Deswegen, diese Bilder sind alle KI, ansonsten in der Story ist keine KI drin.
Die Bilder, die Figuren scheitern, die Serie hoffentlich nicht. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Und das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Stefan Schuckmann.
Weitere Folgen von dem Corso-Podcast können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Und die Serie Jugend, die gibt's in der ZDF-Mediathek.
Corso. Kunst und Pop.